Hier entsteht eine solche neue Form von Ökonomie, die auch unsere jungen Menschen völlig inspiriert. Sie wissen ja, dass sie zu uns kommen, weil Menschen Hoffnung haben, dass Sinn entsteht, weil Menschen Hoffnung in die junge Generation haben. Aber dass ihnen Geld gegeben wird, dass sie ihren Sinn entfalten, dass in sie investiert wird, in ihren freiheitlichen Potenzialen, ist eine solche Hoffnung für die junge Generation, dass in sie investiert wird im Sinne von wir können und dürfen Zukunft gestalten, dass es eine völlig neue Dynamik ergibt.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit Professor Dr. Silja Graupe und Martin Permantier. Silja ist Gründerin und Präsidentin der HFGG, der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Als Professorin für Ökonomie und Philosophie lehrt und forscht sie mit inter- und transdisziplinären Methoden zu Wissenschaftsphilosophie, Zukunftsgestaltung, transformativem Lernen, Imagination und neuer ökonomischer Bildung. Die HFGG ist eine staatlich anerkannte und weltanschaulich unabhängige Hochschule, die von engagierten BürgerInnen und Stiftungen finanziert wird. Ziel ist es, Bildung zu revolutionieren und das Feuer gemeinwohlorientierter Veränderungen in Menschen zu entfachen. Das Motto gibt dem Sinn ein Leben. Die HFGG kann nur dank freier finanzieller Zuwendung einer der innovativsten und wichtigsten Bildungsorte für gemeinsinnorientierte Gesellschaftsgestaltung in Deutschland sein und bleiben. Reinreden und Durchregieren von Geld und Kapital gibt es dort nicht. Hier wird zu 100% eine Wissenschafts- und Bildungsfreiheit gelebt, die Menschen in ihrem Veränderungs- und Gestaltungswillen für eine gute Zukunft aller bedingungslos fördert. Eine Zukunft voller Hoffnung, Menschlichkeit und Veränderung. Wenn auch du in unmittelbaren Sinn investieren möchtest, kannst du dies unter dem digitalen Stiftungstool Because tun oder dich direkt bei der HFGG melden. Die Links findest du in den Shownotes. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo hier bei Ich für alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Silja Graupe zu begrüßen. Hallo Silja.
Hey Martin, ich freue mich auch.
Du bist Vordenkerin, Bildungserneuerin und auch Gründerin der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Und heute sprechen wir über das Leben, über Bildung als Resonanzraum und über das, was bleibt, wenn die eigene Kraft schwindet, aber der Sinn lauter wird. Vielleicht erzählst du ein bisschen, wie du zu dieser Bildungsvisionärin gekommen bist und was diese Resonanzräume sind, die du gerade gegründet hast und wo du dem Sinn ein Leben gibst.
Große Frage, gleich zu Anfang. Also ich bin Gründerin und Präsidentin der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz und das ist tatsächlich mein Lebenswerk, im Sinne, dass ich dafür total brenne. Es ist ein Bildungsraum mit mehreren Studiengängen, mit Studierenden in einer relativen Kleinheit von ungefähr 200 Studierenden, 6 Professuren und wo wir wirklich mal versuchen zu sagen, was ist Bildung, die junge Menschen brauchen, um zu Gesellschaftsgestalterin zu werden. In diesen doch sehr, sehr schwierigen Zeiten in einer Fridays for Future Generation, die eigentlich gestalten will, die aber nicht weiß, wie, die in Schulen und Universitäten andernorts eigentlich eher von ihrem Engagement demotiviert werden, wo viele Bildungsinstitutionen eher mit Angst und altem Wissen arbeiten. Und wir und gerade ich wollen seit 10 Jahren rausfinden, was ist in diesem staatlich anerkannten Bildungssystem eigentlich möglich. Also wenn wir wirklich, wirklich mal Bildung machen wollen und Begeisterung in jungen Menschen sehen wollen, wenn wir Veränderungen spüren wollen, was braucht es dafür für Räume? Und dafür sind wir einerseits wie so ein Reallabor und zunehmend wird aber auch der Begriff, den ich total schön finde, boah, das ist ja eine gelebte Utopie. Weil Bücher, wie Bildung funktionieren soll, hast du ja nun total viele. Aber bei uns in Koblenz kann man reinkommen in ein Haus und spürt, boah, das ist anders. Da gibt's ja gar keine Vorlesungssäle mehr. Da gibt's dies nicht. Da gibt's Transparenz. Da gibt's Offenheit. Da gibt's Wuseligkeit, dass viele Menschen mit Begeisterung Nächte durchdiskutieren. Und so haben wir wie einen Hoffnungsanker, wie mir gerade Alumni gesagt haben, sagen, ja, es gibt so einen Ort und er wird sich verbreiten können.
Ja, das ist ja eine große Sehnsucht, die man überall trifft. Eine Reformation des Bildungssystems, ja. Also warum sind Unis so, wie sie sind? Und hast du gesagt, nee, ich gründe eine Privatuni, was natürlich Vor- und Nachteile hat. Du kannst da was Neues prägen. Und jeder, der mal versucht hat, was außerhalb der Konvention zu formen, weiß auch, dass das schwierig ist und dass das auch viel extra Energie und Unterstützung braucht.
Ja, es ist total faszinierend zu sehen, aus was eigentlich Veränderung entstehen kann. Als ich vor ungefähr 11, 12 Jahren dieses Geschäft begonnen habe, war das überwiegende, darf man das überhaupt? Muss man sich mal vorstellen, also gesetzlich geschützte, grundgesetzlich geschützte, verfassungsrechtliche geschützte Freiheit auf Unternehmertum, Freiheit von Wissenschaft und Forschung, Freiheit überall. Und die erste Frage so, darf man das? Ja. Und da war von vornherein, dass so eine ganz tolle Allianz zustande gekommen ist. Also wir hatten von vornherein kein Geld, weil der Staat sagt, boah, wenn wir euch anerkennen, also Geld kriegt ihr schon mal nicht. Das ist bis heute so. Und dann gab es einen Unternehmer, der über seine Schwester gehört hatte, die damals schwer krank war und es ging um das Vermächtnis der Familie. Und dann hat sie ihm gesagt, das ist eine Frau, das ist eine Vision, möchte ich fördern. Sie verstarb und ihr Bruder hält das bis heute zu uns mit sehr hohen Förderbeträgen. Ja, und er hat damals gesagt so, ja, ich investiere in diese Investitionen und ich als Akademikerin und Unternehmerin muss halt sehen, dass ich sie auf die Straße bringe. Und so gab es PolitikerInnen, die gesagt haben, ja, das unterstützen wir, KollegInnen und ganz viele junge Menschen, die von vornherein gesagt haben, ja, dann schaffen wir uns den Ort mit. Ja, und deshalb sind das so ganz tolle Allianzen, wo man jetzt nicht, man kann sowieso nicht ins Kaufhaus gehen, das kann man auch nicht im Internet bestellen, darauf kann man auch gar nicht warten, aber immer wieder zu sehen, wenn man sich hinstellt und sagt, ich möchte wirklich, dass dann Allianzen entstehen, die vollkommen ungewöhnlich sind.
Ja, wir kennen es ja auch aus der Geschichte, ne, dass wenn was jenseits der Konvention geschaffen werden will, ja, dann braucht es auch das Engagement von Bürgern, ja, weil staatliche Institutionen eben dafür nicht mehr da sind. Und darum geht es ja auch jetzt, also wieder mehr Engagement zu finden. Du hast mal so das Beispiel gesagt, in der Aufklärung warst du, ich glaube, die Universität in Jena wurde so gegründet, ja, und noch an andere, wo auch Bürger gesagt haben, Mensch, wenn die anderen das nicht machen, dann machen wir das. Ja, und wir brauchen ja Orte, wo wir uns damit auseinandersetzen, wie kann denn gesundes, nachhaltiges Wirtschaften in der Zukunft aussehen?
Ja, und das finde ich total faszinierend, weil wir sind ja eine Hochschule für neue Wirtschaft, ja. Also man sollte sagen, nein, du lernst nicht mehr VWL als totes Wissen, aber Wirtschaft ist der wichtigste Ort der Veränderung von Gesellschaft. Und von vornherein zu sagen, nein, ich setze nicht auf eine staatliche Finanzierung, nein, wir setzen nicht auf einen Verkauf von Studiengängen und wir setzen auch nicht darauf, dass eine eher ideologische Färbung uns will, das sind die sogenannten Gesinnungshochschulen, sondern dass wir sagen, hier ist ein Ort, wo Menschen neu mit Geld umgehen können, die nämlich einfach in Sinn investieren können. Die können sich keinen Studierenden kaufen, die können sich kein bestimmtes Thema kaufen, sondern zu sagen, ja, hier geben wir Geld rein, weil wir wissen, wenn die Erneuerung aus Bildung und bei den jungen Menschen nicht funktioniert, dann brauchen wir über alle andere Art von Wirtschaft auch nicht zu reden. Ja, es gibt ja etwas Unverkäufliches, aber unverkäufliche Dinge ist ja nicht, dass sie kein Geld in unserer Wirtschaft brauchen. Wir bezahlen Löhne. Wir brauchen Mieten. Also wir agieren ja in dieser Gesellschaft, aber bewusst sozusagen aus Geld, was mit einer anderen Haltung gegeben wird. Und das ist extrem schwierig umzusetzen. Und gleichzeitig werden wir für Spenden immer mehr der Magnet. dieses, ja, ich kann hier in einem anderen Geiste etwas geben und Geld, was sonst woanders zu Waffen, Atomwaffen, Monokulturen, was auch immer werden kann, kann ich hier freiwillig in meinen Traum für meine Enkelkinder sozusagen investieren. Und die Rendite ist dann nicht noch mehr Geld und noch mehr Geld, damit wir uns irgendwann fragen, was wir mit Geld machen, sondern es ist unmittelbar Sinn. Ja, und so wie die Bildung den jungen Menschen hilft, Sinn zu geben, hilft sie hier halt Geld unmittelbar in Sinn und auch Teilhabe, wenn geschützt, zu verwandeln. Und das ist so dermaßen jenseits aller Konventionen, dass alle erstmal denken so, funktioniert das? Und ja, es funktioniert. Also wir sind mit ungefähr 8,5 Millionen Spendenvolumen schon aufgetreten die letzten Jahre. Und jetzt ist es, wie du sagst, es sagen wir werden zu einem solchen Powerhouse. Wir werden gebraucht. Schulen fragen uns an. Universitäten fragen uns an. Wir haben gerade einen großen Wettbewerb zum Abpflastern, also unsere Studierenden geschaffen. Die Stadt Hamburg steigt ein. Das heißt, jetzt wird hier wirklich Sinn produziert und damit auch andere Volumina und nicht mehr die Frage, ja, geht ihr vom Markt, wir machen das mal ein Jahr, sondern jetzt geht es darum, gemeinschaftlich zu sagen, das geht in die nächsten 2 Jahre, in die nächsten 5 Jahre, in die nächsten 10 Jahre. Und hier ist eine der größten Magnete für Geld, was Sinn produzieren soll. Es ist also wie eine andere Ära nochmal, in die wir da einsteigen. Und es ist nicht mehr eine reine Pioniersache. Also ja, ich gebe da mal einen Euro rein und dann gucken wir mal, was die damit machen. Und hier entsteht eine solche neue Form von Ökonomie, die auch unsere jungen Menschen völlig inspiriert. Sie wissen ja, dass sie zu uns kommen, weil Menschen Hoffnung haben, dass Sinn entsteht, weil Menschen Hoffnung in die junge Generation haben. Aber dass ihnen Geld gegeben wird, dass sie ihren Sinn entfalten, dass in sie investiert wird, in ihren freiheitlichen Potenzialen, ist eine solche Hoffnung für die junge Generation, dass in sie investiert wird im Sinne von wir können und dürfen Zukunft gestalten, dass es eine völlig neue Dynamik ergibt.
Ja, wir hatten ja mal das Wort dafür geprägt, die Sinnlebendigmacherinnen. Und die braucht's halt jedes Jahr wieder. Ich glaube, ihr braucht 2 Millionen im Jahr, damit dieser Ort erhalten werden kann. Und du sagst ja auch, und jetzt multipliziert ihr schon ins Bildungssystem, in Schulen hinein. Ich bin ja auch viel mit Schulleiterinnen unterwegs, morgen wieder auf so einer bundesweiten Veranstaltung, weil alle fühlen, ja, Mensch, du in der Bildung, wir brauchen da etwas, was wirklich Enkel-Urenkel-tauglich ist, ja, damit wir wieder auch Zuversicht haben in unser Tun. Und das fällt halt nicht vom Himmel, sondern dafür braucht's Orte, wo wir Räume schaffen, die anders mit dem Leben in Resonanz gehen. Und ich find's auch interessant, dass dieses mit dem Leben in Resonanz gehen auch damit zu tun hat, sich der eigenen Sterblichkeit bewusst zu sein.
Ja, also es hat mehrere Dimensionen. Ich würde es erstmal bei den jungen Menschen sehen, dass die zu uns kommen, aber wir wissen es auch Umfragen, dass wir jetzt um 70-80% sprechen, dass es Zukunftsängste gibt. Und Zukunftsängste heißt, ich kann das Leben, was ich möchte, wahrscheinlich nicht führen. Und das, was ich für die Gesellschaft möchte, kann ich nicht führen. Das heißt, wir reden von ziemlich krassen Brüchigkeiten, die durch gesellschaftliche Großkrisen und in großen Teilen auch über soziale Ungerechtigkeit und Einkommensmissverhältnisse und Corona-Krisen, die auf persönliche Gesundheit schlagen, persönliche psychische Erkrankungen beispielsweise hervorrufen. Wir haben also einen Riesenhort von Verletzlichkeit, von Fragen, die auf die großen Erschütterungen und auf die kleinen Erschütterungen im Leben gehen. Und wir haben weiterhin ein dafür nicht resonantes Bildungssystem. So, es wird gesagt, du lernst jetzt das und du lernst jetzt dieses und dann wirst du das und das, wo wir doch genau wissen, dass es diese Jobs in Großteilen aufgrund von KI und anderen nicht mehr geben wird. Ja? Wir stellen fest, dass in dem Moment, wo wir erstmal Platz machen, zu sagen, was beschäftigt dich eigentlich? Wofür hast du überhaupt Angst? Ist das berechtigt? Kannst du das zum Ausdruck bringen? Dass überhaupt erst die notwendigen Bedingungen geschaffen werden, überhaupt wissen zu wollen. Noch deutlicher gesagt, die jungen Menschen, auch wenn sie es vielleicht keine Sprache haben, sie fühlen sich verarscht von einem System, was immer so tut, als müsste es nur höher, weiter und schneller gehen. Und sie sehen die Welt um sich herum kollabieren und dürfen das nicht thematisieren.
Ja, das ist ja so ein bisschen, ich sag mal, dieser Zynismus, den wir gerade haben, ja, wo die Älteren sagen, die paar Jahre noch, mich betrifft das ja nicht mehr. Ja, und ihr müsst dann halt aufräumen, aber bitte alle volle Suppe mitmachen, ne? Also mehr leisten, mehr arbeiten für etwas, wo sie selbst vielleicht gar nicht mehr dran glauben, weil wir wissen, ist da wirklich mit Nachhaltigkeit gedacht, ist da wirklich Kreislaufwirtschaft, ist das wirklich eine Lebensform, die wir die nächsten 1000 Jahre machen können, und gleichzeitig wäre das ja möglich. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir das nicht könnten als Menschen, aber wir brauchen ja Orte, wo das überhaupt mal gedacht und erfunden wird, ja, und dafür auch Räume gemacht werden, die eben auch, wie du sagst, mit dieser Verletzlichkeit umgehen können, dass wir diese Zuversicht mehr und mehr verlieren, ja, in einfach ein weiter so und mehr leisten, ja, und dass das uns in so eine Zynismus-Ecke bringt, die ja dann über ein neues Fühlen erst wieder in Bewegung kommen kann.
Ja, ich finde es total spannend, was du sagst, und ich kann das aus eigener Erfahrung schildern, dass das Problem meines Erachtens noch tiefer liegt. Ich selbst bin sehr schwer erkrankt und war es schon immer. Und ein großer Teil davon ist eine erhebliche chronische Schmerzkomponente. Das heißt, auf Deutsch, ich habe immer Schmerzen. In unterschiedlicher Couleur und Intensität. Und schon als Kind und schon als Jugendliche. Und jetzt, vor einem Jahr, wurde mir das zugebilligt von der Medizin. Ach, die hat wirklich Schmerzen. Und als Kind wurde mir gesagt, da ist nichts, wir können nichts feststellen. Du stellst dich an. Als Jugendliche dann eher, das ist hysterisch, ich bin depressiv. Und wenn ich jetzt offen darüber spreche, sagen nicht nur junge und ältere Menschen, dass sie das auch immer wieder erfahren. Und dann leben wir in einer Realität, wo deine innere Realität für das, was du wirklich fühlst, sowohl von mir geht's nicht gut, als auch ich möchte eigentlich werden, ich möchte. Und es gibt eine äußere Welt, die sagt, nein, deine Realität gibt es gar nicht. Und dann fangen wir Menschen an uns selbst zu zweifeln. Wir verkriechen uns, wir verstecken uns, anstatt das als Stärke in die Gesellschaft einzubringen. Und dann gibt es natürlich genug populistische Strömungen, die sagen, ja, guck mal, deine Realität wird gar nicht anerkannt, die sich aber gar nicht für die Realität interessieren, sondern dann die Ängste, die daraus entstehen, zu nutzen und politisch zu instrumentalisieren. Und deswegen merke ich jetzt gerade bei der jungen Generation, das sagt dieses, ich werde gesehen. Mhm. Ich kann überhaupt erstmal ausdrücken, was in mir ist. Und siehe da, plötzlich merken wir, es geht 20, 30, 40% der Bevölkerung so. Wir sind eine unglaubliche Kraft. Ja, der überwiegende Teil, gerade der weiblichen Bevölkerung, wird, insbesondere in meinem Fachgebiet, wo ich bei Ärzten unterkomme, ist in der Neurologie gesagt, dass wir spinnen. Das ist ein Massenphänomen. Aber dadurch, dass wir alle nicht reden, können wir die gesellschaftliche Problematik weder erkennen noch gestalten. Ja, und deshalb meine ich, es geht mir nicht um Verletzlichkeit im Sinne von, wir brauchen uns jetzt alle mitleiden oder wir müssen uns darin ahlen, aber zu sagen, was ist, und dann auch zu sehen, wo wir es entweder mit aushalten können oder wo wir doch helfen können, ist mir so extrem wichtig gewesen worden. Vor allen Dingen auch letzter Punkt dazu, weil gerade ich gelernt hatte über Jahrzehnte, du musst schweigen. Mhm. Du darfst das nicht sagen, du belästigst damit andere, du wirst dann vielleicht in die Psychiatrie eingewiesen. Also merken, dass ich selber in mir dieses Schweigekartell total reproduziert habe. Und die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung ist eigentlich das geworden, seitdem ich spreche. Mhm. Und die Studierenden, also ich bin wirklich tolle Philosophen, Ökonomen bestimmt, das kriegt ja irgendwie auch Nachweise und was weiß ich. Aber dieses Vorbild zu sein, auch Philosophie, Ökonomie zu nutzen, um sich selbst und dem, was uns passiert, unter dem Deckmantel des Schweigens überhaupt Stimme zu geben, ist ein absolut befreiendes Element. Und ich gebe dir ein Beispiel, ein Student hat mir geschrieben, dass er seit 8 Jahren Diabetes hat, also in einem vertraulichen Brief. Und dass er, bis er mir in dieser Hochschule begegnet ist, noch nicht mal seiner Familie davon erzählt hat, weil er nicht zur Last fallen wollte. Und mehrere Situationen hätte, wo er um ein Haar gestorben wäre, aber in dieser so, ich darf doch nicht schwach sein, wie soll ich einen Arbeitsplatz finden, was soll meine Familie denken? Und jetzt lernt, in einer solchen wunderschönen Offenheit damit umzugehen, dass er erstmal betroffenen Gruppen gebildet hat, jetzt anfängt, ein eigenes Unternehmen zu gründen in einer solchen Resonanz. Und es fängt mit der Erschütterung an. Es hört da nicht auf. Aber wieder ein Ring um unsere eigenen Realitäten und auch verletzlichen Realitäten halte ich für absolut notwendig.
Ja, und das spüren wir ja auch, dass eben in dieser Leistungsgesellschaft, in der Reinkultur, ja, mach mehr und wenn du nicht kannst, ja, dann bist du ein Loser. Das kriegen wir gerade so in Reinform nochmal serviert, ja, und gleichzeitig merken wir, nee, in der Verletzlichkeit gehen ja Türen auf. Das sind ja Hinweise auf etwas, ja, wo es an Solidarität, an Menschlichkeit, an Miteinander fehlt. Und wenn wir die Türen nicht aufmachen, dann wird's grob. Gerade dann, wenn wir eher in so große transformatorische Bewegungen kommen, ob die nun über Ressourcen entstehen, über Demografie, über fehlendes Wachstum, über KI, das wissen wir nicht. Aber wenn wir merken, wir sind in einer großen Transformatorik, die einen neuen Sinn braucht und wo die Verletzlichkeit oder das Erkennen, oh, da bricht was, ganz wichtig ist. Und das Ignorieren, das wäre schlecht, ja. Und jetzt hast du ja durch deine Krankheit, die ja jetzt extremer geworden ist, bist du ja voll damit konfrontiert, ja. Würde man in der Leistungsgesellschaft ja auch sagen, Mensch, dann genieß deine letzten paar Jahre, geh nach Mallorca, leg dich an den Strand und habe ein gutes Leben. Aber du sagst, nee, nee, also deswegen bin ich ja nicht auf dem Planeten, sondern ich möchte ja was bewirken.
Ja, also erstmal, dass man versteht, um was es geht, ist eine neuromuskuläre Erkrankung. Das heißt, dass die Verbindung zwischen Gehirn und Muskeln nicht funktioniert oder zunehmend nicht. Und während es vielleicht vor 8 Jahren so war, dass ich dann sagte, ja, so normales Fahrradfahren geht nicht mehr und dann kann ich nicht mehr hochgucken, ringe ich jetzt mittlerweile um noch so ganz alltäglichere Sachen. Wie komme ich unsere 5 Schritte die Treppe hoch? Wie ist es, wenn es die Atemmuskulatur betrifft? Wer ist dabei, um dann entweder Notarzt oder Sauerstoff? Wir können jetzt heute die Podcast-Aufnahmen machen. Danach werde ich wahrscheinlich 2-3 Stunden der Kiefer so belastet worden sein, dass ich nicht mehr sprechen kann. Und deswegen Menschen um mich herum haben werde, die noch sehen, ist ein Händedruck, ist ja und nein möglich. Und die Krankheit schreitet fort. Sie ist oder kann ein ähnliches Bild geben, wie man von Stephen Hawking kennt, dass eben eine Bewegung nicht mehr möglich ist. Und wenn es denn um lebensnotwendige Bewegungen gibt, wie Atmen und Schlucken, dann eben auch technische Maßnahmen ergriffen werden. Das heißt, es ist eine der Krankheiten, die in eine komplett äußere Ohnmacht führt. Und es ist unheilbar, unstoppbar, man weiß nichts. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit nicht, was man da machen soll. Vor allen Dingen, wenn es bei mir noch letztlich fast unklar ist, ob es diese Riesenschwerstkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose ist. Zu 90% Wahrscheinlichkeit ist sie es. Sie ist in der Familie. Aber zusätzlich bin ich auch noch mit einer Unsicherheit bedroht, weil sie wieder in eine sehr, sehr seltene Untergruppe führt. Unabhängig davon, und da komme ich wieder, was du gerade meinst, es ist also, wenn es eine Krankheit gibt, die äußere Ohnmacht produziert, dann ist es diese Krankheitsgruppe. Und deswegen werde ich auch oft angesprochen, deswegen gestaltet sich die Diagnose so schwierig, weil nicht alle, aber viele unmittelbar an Suizid denken. Wie kannst du deine äußerliche Kraft und Gestaltungskraft verlieren? In einer Gesellschaft, die auf absolute Kraft setzt. Gleichzeitig ist es eine Krankheit, wo man geistig komplett klar bleibt. Also eher sozusagen noch klarer, noch intensiver das Leben wahrnimmt und das Fühlen komplett erhalten bleibt. Und für mich ist es zu sehen mit der Hochschule, mit den Gemeinschaften, die ich mir aufbaue, dass ich was völlig anderes erlebe. Das heißt, in dem Moment, wo ich immer schwächer werde, mir immer mehr Menschen helfen, so dass ich es als eine Ausdehnung meines Körpers erfahren kann. Das heißt nicht, dass ich nicht leide. Das heißt nicht, dass es nicht furchtbar ist. Das heißt nicht, dass der größte Mist ist, dem ein Mensch oder mit der größte, der passieren kann. Und gleichzeitig passieren Formen von Solidarität, von menschlicher Möglichkeit, die genau tiefste Fragen stellen, was du vorher gefragt hast. Was ist Würde? Wer ist ein Mensch? Wie ist Teilhabe möglich? Wie helfen wir anderen Menschen? Wie organisieren wir Pflege? Wer bezahlt eigentlich für was? was ist in dem Leben unverfügbar? Und das möchte ich, und deswegen nicht einfach nur Mallorca, möchte ich als Praxisfrage an Gesellschaft stellen. Und es sind schon so wunderschöne Kontexte aus meinem akademischen und unternehmerischen Leben erwachsen. Ich sage, ich kann und darf diesen Mut haben, einer Gesellschaft diese Frage zu stellen. Und sie stellt sich einer absoluten Radikalität, weil ich ja nichts, also in absehbarer Zeit nichts mehr daran korrigieren kann, äußerlich. Und natürlich ist dabei Sorge und Angst, wenn man sagt, wie heute Macht definiert wird in der Welt, ist ja genau andersrum. Nö, innere Stärke brauchst du nicht, Hauptsache du hast außen alles. Und das umkehren zu dürfen und zu sehen, dass junge Menschen mit einer absoluten Faszination und mit einem absoluten Willen mitzugestalten, darauf gucken, das ist für mich das größte Geschenk. Dass sie genau verstehen, hier wird Leben neu verhandelt und das Lebensmögliche und Lebenswerte, weil sie selber ja auch merken, dass es in ihnen einen Kern gibt, der auch genährt werden muss und der eben auch nicht durch ihre eigene Kraft und ihre eigene Leistung genährt, hervorgebracht werden kann.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch etwas, was ich erlebe. Ich habe ja ein paar Leuten davon erzählt und manche haben sofort sechsstellig gespendet, weil sie einfach gesagt haben, Mensch, das ist es mir wert. Das ist etwas, wo ich dabei bin, ja, dem ein Leben zu geben, diesem Sinn ein Leben zu geben. Weil wir diese Errungenschaft der Leistungsgesellschaft ist ja toll und der Individualismus ist ja eine ganz tolle Sache. Aber ich glaube, wir fangen eben jetzt durch diese Verletzlichkeit oder Abhängigkeit auch zu verstehen, dass wir in Verbindung existieren. Ja, und dass wir diese Verbindung brauchen, ja, dass Krankheit Verbindung und Beziehung braucht. Ja, und dass das doch mal was ist, was wir vielleicht auch als blinden Fleck in unserer Gesellschaft haben.
Ein Beispiel, weil es mich so fasziniert, also diese Krankheit ist mit Stimmverlust verbunden. Und meine Mutter ist an der Krankheit verstorben und wir haben nicht rechtzeitig Maßnahmen ergriffen und irgendwann konnte sie nur noch tippen und es kam so eine Navi-Stimme. Und sie ist auch nicht öffentlich aufgetreten wie ich und man weiß, dass die Stimme vergessen wir zuerst, obwohl sie das ist, was wir zuerst gehört haben im Bauch. Deshalb möchte ich die Stimme bewahren. Und jetzt ist eine junge Mitarbeiterin, die noch im Designbereich studiert, gesagt, sie nimmt sich der Sache an, weil kannst du dir ja vorstellen, das macht man dann doch nicht und auch nee und eigentlich brauche ich das gar nicht und ich werde doch wieder gesund. Und diese Liebe und diese Möglichkeiten, dann hat sie ihre ProfessorInnen aktiviert, dann habe ich gesagt, ja schön, was es heute gibt, aber ich hätte gerne emotionalisierte Stimme, weil ich manchmal sehr ironisch spreche und wenn ich dann keinen Knopf habe, wo ich auf Ironie gehen kann, dann sind alle völlig irritiert. Und wir haben einen solchen Spaß, eine solche Freude, denn wir wissen genau, um was es geht, dass es um den größten Mist der Welt geht. Und gleichzeitig zu merken, dass wir uns Fragen stellen, was ist Stimme, was ist Kommunikation, was brauchen wir? Es steigen immer mehr Menschen in dieses Projekt ein. Wir haben mittlerweile Kapazitäten auf Großrechnern bekommen, um datenschutzsicher Deep Learning zu machen zu können. Es tritt eine Kollegin dazu, die jetzt Mimik so aufzeichnen wird, dass wenn ich in 10 Jahren, 5 Jahren einen Vortrag halten werde, dass eine Schauspielerin meine Mimik nebenher aufführen kann. Ja? Und da merken wir, dass wir so viele Fragen stellen können. Was ist Kommunikation? Was wollen wir machen? Was ist gelungen? Ne? Was ist menschlich? Dass ich nach einer längeren Sitzung letzt gesagt hatte, ich konnte schon fast nicht mehr sprechen, sage ich, bin ich froh, dass ich meine Stimme verliere. Was für menschliche Möglichkeiten, über die ich nie nachgedacht hätte und ich wäre nie bereit gewesen. Ja. Und auf einer übergeordneten Ebene, weil du jetzt ja sagst, da geben Leute wirklich Geld rein und viel Geld. Wir sehen ja immer, dass es diese Ausbrüche von Gemeinsinn gibt. Überflutung, Ahrtal, alle kommen und schippen Schlamm, Feuer bricht aus, Waldbrände. Corona auf den Pflegestationen, im Krankenhaus. Und wir merken dann, dass sich aber keine Strukturen bilden, sondern das sind so kurze Momente und dann haben wir diesen Gemeinsinn und dann wird geklatscht und nachher haben wir noch nicht mal geschafft, einen 1.000-Euro-Bonus den Menschen zu überweisen, systemisch. Und ich glaube, das ist bei uns einmalig oder fast, also hoffentlich nicht einmalig, aber auf jeden Fall großartig, dass aus all diesen Erfahrungen, wo auch junge Menschen beteiligt sind, wir machen daraus Bildung, wir machen daraus digitale Lehre, wir bringen Projekte in Schulen, wir können erzählen, wir machen heute diesen Podcast. Ja, und Menschen sagen auch über mich, ich bin Strukturunternehmerin. Also ich leide jetzt nicht nur, sondern das wird alles aufgezeichnet werden und anderen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Wie können sie die Stimme digitalisieren? Dass Menschen, die überhaupt fragen, wozu kommuniziere ich noch, zum Beispiel im Rechtspopulismus oder mit Rechtspopulisten, sagen ja, wir können daraus etwas machen und die Erkenntnis übertragen. Ja, dass es eben nicht um einen einmaligen Akt von Solidarität geht, der ja oft mit Spenden verbunden ist. Boah, ist was Schlimmes passiert und spende was. Ja, und hier ist natürlich etwas Schlimmes, eine Krankheit, die eine Unternehmerin trifft, von der eine Hochschule noch abhängig ist. Und gleichzeitig zu sehen, wenn wir dieses System am Leben erhalten, kann so viel Neues entstehen, was aus nichts anderem sozusagen hervorgehen kann.
Das ist ja ein großartiger Gedanke, den wir ja auch oft auch erlebt haben, die Kraft, die aus der Verletzlichkeit entsteht. Also ein Entschluss, den du dann fasst, ja, wenn du mit Krankheit, Tod oder sonst wie konfrontiert bist, wo du merkst, vorher konnte ich das nicht, aber jetzt im Angesicht, mein Vater ist gestorben, jetzt tue ich diese, das und jenes, ja, oder jetzt habe ich eine Diagnose bekommen und jetzt erst recht ist mein Sinn mir klarer geworden, ja, oder auch das Corona-Beispiel, wo ja viele im Gesundheitssystem sagen, die Zeit war super. Wir waren die beste Version von uns selbst, wir waren solidarisch, wir waren miteinander im Angesicht der Verletzlichkeit. Und das ist ja interessant, auch finde ich besonders interessant, diesen Aspekt, dass wir keine Strukturen draus machen. Und das ist ja vielleicht die große Enttäuschung, diese Hoffnung in Corona, ja Mensch, vielleicht nehmen wir diese Solidarität, dieses Miteinander, diese Rücksichtnahme, dieses Erkennen, ach weniger ist ja auch ganz schön, vielleicht ist das das Sprungbrett für eine neue Gesellschaft und jetzt merken wir, nö, ist nicht. Zurück zum Alten, obwohl wir es nicht mehr zuversichtlich oder mit Hoffnung beleben können. Und dafür braucht es ja jetzt auch diese sinnstiftenden Räume, die ihr schafft, ja, wo wir sagen, nee, lass uns da nochmal weiter und tiefer gucken, welche Kräfte denn aus dieser Verletzlichkeit oder der Anerkennung von der Verletzlichkeit in uns, in der Natur, in der Gesellschaft, all diese Beispiele, die du sagst und die du auch erfährst, was wir daraus machen können.
Was ich toll finde, also wir heißen ja Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Und hier sagt, also steht ja auch das drauf, was drinnen ist. Und dass wir eben aus diesen Momenten von Verletzlichkeit was Neues schöpfen, aber dann auch sehen, wie können wir resonante Strukturen schaffen, dass es nicht zur moralischen Verletztheit einfach kommt. Ich weiß jetzt besser, was ich will, muss mich aber total aufreiben. Beispielsweise ein mittlerweile Alumnus von uns hat ein Kind bekommen mit Down-Syndrom. Und hat dann gemerkt, dass Kindergärten, Schulen und das alles nicht funktioniert. Und hat jetzt mit uns, weil er ja auch bei uns Ökonomie studiert hat, und aus diesem heraus eine Genossenschaft gegründet, die für Familien mit Kindern, mit Sonderbedarfen, dann eben sowohl ein besonderes Bauen als auch eine besondere Betreuung. Und das finde ich so faszinierend. Also auf der einen Seite das Leben anerkannt und einfach gemacht wird und auch in aller Schwierigkeit, da wird es auch nicht glorifiziert und zu sagen, und jetzt kann ich zumindest mir und Betroffenen einen ersten Raum schaffen. Ja? Oder ein anderes Beispiel einer Studentin, die vorher Jura studiert hat, bei uns dann Ökonomie, Nachhaltigkeit, Gesellschaftsgestaltung, die heute eben rechtliche Strukturen mit schafft, Stichwort Gemeineigentum, sondern sagt so, für bestimmte Arten, wie Unternehmen sinnstiftend arbeiten und wirtschaften sollen, brauchen wir andere Rechtsstrukturen. Und das heißt ja, Gesellschaftsgestaltung heißt eben nicht, von Minisinn zu Minisinn sich irgendwie aufzureiben, um das Notwendige gerade noch zu tun, sondern dann zu sagen, ich kann da und da aktiv werden oder mich mit Menschen zusammenschließen, bis gesellschaftliche Regeln sich geändert haben oder zumindest gemeinschaftliche Formen des Zusammenlebens. Und deshalb finde ich es so toll, dass wir die Arten von Verletzlichkeit und die Philosophien, die damit zusammenhängen, wirklich eben mit ökonomischen Fragen, mit soziopolitischen Fragen, mit rechtlichen Fragen verbinden können. Eine Resonanz braucht ja auch immer Strukturen. Sie braucht ja resonante Institutionen. Ja, sonst ist es einfach immer und immer eine Überlastung. Ja, und dass es in unserer Gesellschaft wahnsinnig schwierig ist, resonante Strukturen zu bauen, ist so offensichtlich. Aber es heißt nicht, dass es nicht geht. Und dafür immer wieder Beispiele zu schaffen, dass junge Menschen schon während des Studiums sagen können, ja, hier ist jetzt ein Unterschied in dem einen Gemeinderat. Oder entsiegelte Flächen sind wirklich entsiegelt. Also das ist weg. Das kommt auch nie wieder auf den Schulhof. Da ist jetzt ein Garten gepflanzt. Also wirklich Unterschiede in harten Strukturen dann auch zu machen.
Ja, wir warten ja mal alle auf die große, große Veränderung, die irgendwer mal beschließt. Ja, aber du sagst ja auch, es gibt so einen Schlagwort Siljas Räume, ja, wo du sagst, dass du da auch ein Vermächtnis jetzt ermöglichen möchtest, also das dann auch überpersonell ist, ja, wo auch das, was du an, ich sag mal, Saat gesät hat, dann aufgehen kann und verschiedene Wirkräume jetzt entstehen können, an denen sich auch Leute beteiligen können, indem sie selber es machen oder indem sie auch diese Räume ermöglichen durch Spenden. Was sind denn diese verschiedenen Räume?
Also ich würde immer erst mal sagen, was ich gerne möchte, dass andere Menschen von mir lernen, ist eben Räume zu bauen, die genau diese Resonanz von individueller und persönlicher und direkter Betroffenheit und Verletzlichkeit des Lebens mit den großen Veränderungsstrukturen oder der Notwendigkeit der Veränderung von gesellschaftlichen Strukturen einhergehen. Ja, dass also eine Resonanz wie bei einem Cello, du hast ein relativ hartes Holz, und du hast Luft und Leere, die das Ganze in Schwingen versetzt und dann noch jemand, der da spielen kann. Ja, und die Saiten, die anklingen. Und diese Sozialität vor allen Dingen erstmal in Bildung zu schaffen, dass Menschen mit ihrem eigenen Leben, mit der Fragwürdigkeit und mit der großen Gesellschaft kohärent zu sagen. Das mache ich in Vorträgen, das machen wir hier im Podcast, das machen wir in einzelnen Seminaren und die Hochschule ist dieser Raum. Und durch meine spezifische Krankheit, ein Beispiel habe ich genannt, entstehen jetzt andere Räume, wo ich ja zunehmend in eine äußerliche Ohnmacht komme und es dann Ressourcen und Strukturen braucht. Es wird ganz neue Formen von Care und Pflege geben müssen. Wie können wir einen absolut hilflosen Menschen als öffentliche Stimme erstens am Leben halten, zweitens positionieren? Ich hatte dieses wahnsinnig schöne Stimmprojekt, ja. Ich beginne mit Menschen zusammenzuarbeiten. Wie können wir den Kampf mit den Krankenkassen und das Ringen gestalten, sodass wir auch solidarisch sein können, weil jeder kämpft einzeln wieder mit diesen Anträgen. Die Resonanzräume mit den jungen Leuten, wir lassen im Moment Dokumentarfilme zum Beispiel entstehen, also größere Kinofilme, die dann eine Finanzierung brauchen, sagen, kann es einen Resonanzort geben, dass Menschen auf diese Weise davon erfahren können, meinen Kindern könnte es so gehen, ach so könnte ich eigentlich auch in der Schule behandelt werden. Wir bringen Resonanzräume im Mini-Format mit unseren Studierenden und zukünftig mit ganz vielen Zukunftscoaches an die Schulen. Und nicht in einem Reden über Zukunft, sondern zu sagen, so kann ein resonanter Bildungsraum sein. Und wenn SchülerInnen das schon mal 3-4 Stunden oder einen Tag erfahren, auch eine Widerständigkeit haben, sagen, ah, jetzt weiß ich, was ich eigentlich möchte. Und für mich hat es immer bestimmte Ähnlichkeiten, deshalb Siljas Räume, so dass man sagt, so, das hat immer eine gewisse Architektur, so wie man weiß, wie man Glockengieß, Cello baut. Und ich sehe jetzt eben schon bei den Studierenden, die wir ausgebildet haben, die jetzt andernorts unterwegs sind, sie bauen alle Räume. Mhm. Ja, jeder einzelne Studierende, wo man heute sagt, so, okay, der braucht 15.000 Euro im Jahr oder wir brauchen ihn, damit wir ihn bilden können, dann ist das ein Resonanzraum, wo jetzt eben dieses genossenschaftliche Wohnen oder wo neue Formen von Eigentum entstehen oder. Und das ist das Faszinierende, dass sich tatsächlich jeder als Resonanzraum versteht und nicht irgendwie als Speerspitze oder nicht als irgendwas in Stein gemeißeltes. Und diese Bewegung in Gang zu setzen, wo du ja auch sagst, wir warten alle auf die Großlösung. Großlösung ist Gesellschaftssteuerung. Da hätte ich das ja draufgeschrieben auf die Hochschule. Wir meinen ja aber Gesellschaftsgestaltung, weil wir in komplexen Zeiten überall eine Resonanz brauchen, wo Menschen mit den Problemen der Welt, statt sie endlos zu leugnen oder nur zu bekämpfen, in Resonanz treten können und Lösungen finden können und sich dann wieder auf übergeordneten demokratischen Strukturen dann auch wieder auf Rahmenordnung einigen können. Und dieses jetzt von dem Feld, was ich aufgebaut habe, mit Hilfe anderer und schlicht mit gewaltigen Umlenkung von Geld wieder in diese resonanten offenen Räume, eben dort so viel wie möglich schlicht und ergreifend auch Strukturen zu schaffen, Erfahrungen, Erzählungen, Erinnerungen, um damit etwas zu haben, wo wir alle gemeinsam sagen können, wo wir nun die ältere Generation alle endlich sind, du hast jetzt vielleicht ein paar mehr Jahre als ich, so statistisch gesehen zumindest, zu sagen, ja, wir haben wieder eine Idee, wir haben eine Vision einer Lebendigkeit, die wir an die nächste Generation weitergeben. Und das merke ich bei vielen SpenderInnen, dass das auch eine absolute Sehnsucht ist. Lebendigkeit, Können, Fähigkeit, Visionskraft vererben zu können und die Idee zu haben, dass sich dabei auch Strukturen verändern und es eben nicht von Eintagsfliege zu Eintagsfliege sich irgendwie entfalten muss.
Ja, deswegen hast du ja auf der Plattform bcause/Gesellschaftsgestaltung, also wer es nicht kennt, bcause.com geschrieben, auch eine Plattform, wo man direkt das unterstützen kann. Und es ist ja immer erschreckend, wenn man ja so denkt, ja, da werden die sich schon alle drum kümmern. So, die da oben, ne? Also ich hatte jetzt ja neulich einen Podcast mit Tim Jansen von Cradle to Cradle, Kreislaufwirtschaft. Das kommt in der universitären Bildung kaum vor. Wo man ja so denkt, ja, hör mal, das ist doch das Ding, was wir jetzt an sich machen müssten. Da müssten doch alle Wissenschaftler sich schon den Kopf machen, ja, wie wir eben kein Gift in die Umwelt bringen, wie wir das, was wir verbrauchen, wieder zurückgewinnen. Das ist doch das Sinnvollste, was man machen kann, aber passiert nicht. Ja, genauso wie dieses endlose Wachstum, wo wir wissen, seit 1972, Club of Rome geht nicht, ja, und die Endlichkeit wird offensichtlicher. Es wird noch so getan, als gäbe es das nicht. Ja, und da eben diese gallischen Dörfer zu unterstützen, überhaupt möglich zu machen, ja, und man denkt ja, das würde schon irgendwie passieren. Da kümmert sich doch bestimmt einer drum. Und wenn man sich das so anguckt, was ist das Narrativ? Mehr leisten härter, ja, oder manche gehen sogar zurück in Philosophien der 50er und sagen Survival of the Fittest, ja, oder guck, wo du bleibst. Und das ist auf der einen Seite erschreckend und auf der anderen Seite aber umso ermutigender, dass es da eben solche Orte gibt wie die Räume, die du schaffst.
Ich finde es auch nochmal so interessant, weil also ich bin nebenher sozusagen auch noch Geldphilosophin, deshalb mögest du mir den Kommentar entschuldigen, dass wir einfach auch keine schönen Rollen für Geld und für Menschen mit Geld haben. Weil entweder muss es immer irgendwie mehr werden und Geld verzögert ja nur, was willst du wirklich im Leben machen? Immer noch nach hinten, noch mehr Geld, noch mehr Geld könnte ich irgendwann mal mehr machen. Das ist aber ja keine qualitative Aussage in der Gegenwart. Was möchtest du jetzt machen? Und gleichzeitig so diese Erwartung, ja, du musst doch Mitleid haben und du musst alle Kranken und Verhungernden und sterbenden Tierchen und das müsstest du jetzt ja eigentlich alles mit deinem Geld sozusagen wieder lösen. Und viele SpenderInnen, die zu uns kommen, sagen, sie sind davon total überfordert. Mhm. Weil ist ja klar, wenn ich das jetzt Geld in den Sudan gebe, dann kann ich es nicht auch noch in den Gazastreifen geben, dann kann ich es nicht auch noch in den Nationalpark in Südafrika geben. Und sie sind total erschöpft. Also viele Spender, wenn die jetzt anfangen, die haben Burnout, weil in dem Moment, wo sie als großzügig wahrgenommen haben, alle mit ihren Problemen ihrer Welt zu ihnen kommen. Mhm. Dann eigentlich nur wegen ihres Geldes angesprochen werden. Bei uns ist es aber ja anders. Sie sagen, hier kannst du einen Sehnsuchtsort mit fördern und du kannst hier mitgestalten, du kannst an was Neuem teilhaben. Und es ist ganz klar, wenn ich keine Spenden bekomme, dann kann ich nicht wirken. Ich verhungere ja nicht. Meine Studierenden verhungern auch nicht. Die können auch wieder an eine staatliche Hochschule gehen. Bei uns gibt es nichts mit Mitleid und auch nur, weil ich ein bisschen krank bin. Also die Krankheit kann ich jetzt finanziell versorgen, zumindest erstmal. Es sei denn, wir wollen mich öffentlich auftreten lassen wie Stephen Hawking, dann kostet das Millionen. Aber es ist ja ein öffentlicher Event. Ich brauche nichts. Man muss mit mir kein Mitleid haben, sondern zu sagen, Geld ist ein Gestaltungsmittel und ich kann damit meine Hoffnung, meine Sehnsüchte, meine Gestaltung ausdrücken. Das ist was völlig Neues und das ist ganz wenig. Und zu sagen, nein, ich brauche nichts. Andere Menschen machen damit Sinn. Die machen den Sinn lebendig. Das sind junge Menschen, die mit meinem Geld neue Zukunft schaffen. Und das machen die von selber. Und das merken viele so, boah, das ist auch eine Erleichterung, wieder an was Schönen, an was Hoffnungsspendenden und auch unternehmerisch gut gemachten nicht nur nebenher gesagt, auch teilhaben zu können. Und wenn wir das entfalten können, sagen, du bist mit Geld Sinnlebendigmacher. Welchen Sinn machst du denn lebendig? Und nicht nur dieses so, okay, du hast wahrscheinlich mit deinem Geld irgendwie Wunden geschlagen in der Gesellschaft und jetzt kannst du die halt wieder so ein bisschen nett machen. Und das ist übrigens auch auf Unternehmen. Zu sagen, wir müssen erstmal Geld verdienen und dann können wir auch großzügig sein. Aber was bringt es, wenn wir Geld verdienen und dann nur die Wunden wieder heilen, die wir in der Zwischenzeit geschlagen haben? Ja, und hier geht es darum zu sagen, egal wie Geld verdient wurde, sie wird jetzt in eine sinnstiftende Wirtschaft und Gesellschaft und vor allem ihre Gestalterinnen schlicht und ergreifend wieder investiert. Und das hoffe ich, dass das eine Befreiung und deswegen arbeiten wir auch mit Because zusammen, eine Plattform, die von Felix Oldenburg gegründet wurde, weil er sagte, Schenken muss wieder ein gesellschaftliches Event werden. Philanthropie muss was sein auf einen Mausklick, wo Menschen verbunden werden und ihm diese ganze Schwere und dieses, ja, kann ich nur machen, wenn ich ein Millionär bin und was sollen die Leute denken, zu entfesseln und zu sagen, hier kannst du schlicht und ergreifend teilhaben.
Ja, und das ist ja ein Paradigmenwechsel, ne? Der ja auch die Leistungsgesellschaft in uns selbst neu definiert. Ja, wir sind ja auch alle in diesem Ding drin. Erstmal sicher sein, ne? Erstmal genug haben und dann mal gucken. Und während wir so rumgucken, ja, passiert aber ganz viel, was wir gar nicht wollen. Und da eben rechtzeitig auch Impulse zu setzen, wo auch immer jemand sich angesprochen fühlt, oder auch hingezogen fühlt. Und das Interessante ist, ich frage ja auch in meinen Seminaren öfter, sag mal, stellt euch doch mal vor, die Wirtschaft wächst in den nächsten 10 Jahren, 20% jedes Jahr auf der ganzen Welt. Haben wir in 10 Jahren eine bessere Gesellschaft? Da sagen alle, nee. Und dass diese Idee von Wachstum gar nicht mehr als besser wahrgenommen wird, aber uns fällt nichts Besseres ein. Und dafür braucht es ja auch Orte, diesen Paradigmenwechsel überhaupt erstmal zu denken. Und so schwer ist das ja gar nicht, wenn man mal so ein bisschen reflektiert. Ne? Was brauchen wir denn eigentlich? Gute Beziehungen, neue Solidaritätsstrukturen, die eben mit Verletzlichkeit umgehen können und dass eben dieses weiter so wahrscheinlich mehr Verletzlichkeit produzieren wird, wo dann wieder keiner hingucken will, weil das dann als schwach gestempelt wird. Ne? Und das finde ich spannend, dass da also noch viel mehr einhergeht mit dem, was ihr macht, nämlich ein ganzer Paradigmenwechsel.
Es ist total spannend. Ich beschreibe Wachstum immer als die größte Imaginationsvernichtungsmaschine, die die Menschheit erfunden hat, weil es ja die ganze Frage, was möchtest du qualitativ in deinem Leben oder als Gesellschaft in die Zukunft verlagert? Wir wissen jetzt nicht genau, was wir wollen, aber wir wollen 3% mehr davon. Ja? Und dann immer weiter und dann immer weiter. Und das ist tatsächlich historisch nachweisbar. Wachstum gibt es erst seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Und zwar sagt, nee, wir wollen jetzt hier keine großen Debatten, was wir eigentlich wollen, sondern wir einigen uns zum sogenannten friedlichen Wettbewerb der Nationen auf eine abstrakte Größe. Und wir haben aber deswegen verlernt, was uns tatsächlich gerade wichtig im Leben ist. Und die Ökonomie lehrt uns jetzt immer noch, dass wir alles als Investition sehen müssen. Nein, wir bilden uns nicht, weil es jetzt einfach erstmal gut ist und weil wir dann wieder neue Ideen entwickeln können, sondern damit. Ja, und wenn du jetzt eine Stunde nicht schläfst oder wenn du jetzt eine Stunde mit mir redest, dann hast du ja was anderes verpasst und dann musst du das ja so. Und dadurch entsteht nie diese Sache so, was möchte ich eigentlich jetzt schaffen? Wir merken das auch immer wieder, wenn wir mit Spendenkampagnen zum Beispiel in Social Media unterwegs sind. Also ich glaube, es kriegen selten Leute so viel Herzchen und Likes und alles. Und dann hat die Frage so, okay, und was hat es wirklich mit uns zu tun? Also wir können Kampagnen produzieren mit Tausenden von Likes und Herzchen und wie es alles heißt und kein einziger Euro fließt. Mhm. So, weil es in einer imaginären Aufmerksamkeitsökonomie bleibt und gleichzeitig haben wir 70% der jungen Menschen, die in Schule und Universität nicht mehr verstehen lernen dürfen, was ihre Zukunft ist. Ja, und da dann zu sagen, hier, wir entscheiden uns etwas, wo wir auch gar nicht sagen können, das könnte uns direkt was bringen. Ist ja kein direktes Investment. Bei uns kann man keinen Studenten kaufen, bei uns kann man keine Masterarbeit kaufen, sondern wirklich in dieses gute Leben in alle investieren. Und dann kommen die Spender auch zu uns. Also einer der größten Spender von uns ist mittlerweile über 80, der studiert unser Bachelor-Seminar mit, weil er das so toll findet. Also natürlich als Mensch wieder Teilhabe, es ist genau das Richtige. Aber eben dieses aufzugeben, ich kann die Entscheidung, was ich möchte und so weiter immer und immer und immer wieder aufschieben, sondern zu sagen, hier ist eine Generation, die möchte jetzt lernen, das gute Leben für uns alle zu gestalten und dann mal zu sagen, ja, das ist also sowas von cool. Und deswegen muss ich auch sagen, ich finde es dermaßen cool, diese jungen Menschen, dass ich selbst sage, so, wenn mir Ärzte sagen, no, boah, also länger als 5 Jahre geht das hier nicht gut, dann kann ich weder mein Leben aufschieben, noch kann ich jetzt eine Therapie, die völlig unklar ist, ob die irgendwas bringt, aber mein ganzes jetziges Leben versauen würde. Das kann ich doch alles nicht ernst nehmen, als die Alternative mit so viel Ressourcen wie möglich einen Boden zu schaffen. Und nächstes Problem, finde ich, sagen, es gab doch noch nie etwas Langweiligeres auf der Welt, als in individuellen Horizonten Zukunft zu denken. Darauf ist eigentlich noch nie ein philosophisches System gekommen, sondern ein Landschaftsgärtner hat einen Park angelegt, in dem wir heute Wörlitz oder was auch immer sagen, was für ein schöner englischer Garten. Der hat davon nichts gesehen. Niemals. Große Gebäude, die früher gebaut sind, es war doch klar, dass die entweder gar nicht zu Lebzeiten fertig werden, Kölner Dom. Und zu sehen, dass es doch nichts Schöneres gibt, als zu sagen, es kann etwas über mich hinaus, also es kann wie eine Energie weitergegeben werden und es wird immer auf der Welt Möglichkeiten geben, menschliches Leben zu gestalten. Und deshalb werde ich immer oft gefragt, so, ja, was ist mit meinem Tod? Ja, klar, also sowieso für alle und bei mir jetzt näher, aber es ist doch nicht der eigentliche Punkt. Und wenn ich sehe, wie viel von unseren jungen Menschen mit einer solchen Freude und Gewissheit und Zutrauen Kinder bekommen, denke ich, wow. Da bleibt mir selbst manchmal die Spucke weg, sage ich, was haben wir da ermöglicht? Das ist eine Selbstverständlichkeit und diesen Kindern dann eben wieder andere Formen von Leben und Schule zu ermöglichen. Wir haben ja auch SchulgründerInnen unter uns. Dann finde ich das so viel interessanter als ständig diese Frage, und wie lange lebst du jetzt noch? Und dann ist ja auch nicht die Frage, muss ich dieses Leben jetzt beenden, weil es bestimmten Kriterien nicht mehr entspricht, sondern ich weiß, es ist Nährboden für andere. Und so, denke ich, kommen wir aus diesem ganzen Wachstum und diesen persönlichen Bezügen zu Geld und Reichtum dann eben auch wirklich raus, aber grundsätzlich raus.
Ich hatte ja noch eine ganz persönliche Begegnung, weil es ist jetzt assoziativ zu dem, was du sagst. Ich war ja bei dir in Koblenz. Ihr seid ja da in so einem Altbau kurz um die Ecke vom Deutschen Eck, wo Mosel und Rhein zusammenkommen. Und habe ich so hochgeguckt auf diese Burg und da ist ja die Jugendherberge von Koblenz. Und da haben sich meine Mama und mein Papa kennengelernt in dieser Jugendherberge. Also ist mein Leben auch mit diesem Ort verbunden. Und dann dachte ich auch so, ah, wie verrückt. Also wie man so eingebunden ist, so ein Zeitstrahl, ne, von Begebenheiten. Und das fand ich sehr berührend, ja, weil es geht eben darum, sich in der Zeit wahrzunehmen. Wir sind eine Weile hier und dann gehen wir auch wieder, ja. Und wir kommen irgendwo her durch verschiedene Umstände und jetzt können wir überlegen, wie können wir Umstände schaffen, die im konstruktivistischen Sinne die Möglichkeiten erhöhen. Und wenn wir sehen, ja, die paar Jahre noch, so geht's nicht weiter, buh, ja, das erhöht nicht die Möglichkeiten. Ne? Aber so Orte, die neue Möglichkeiten schaffen, die sich die Verletzlichkeiten angucken, ja, die sehen, die Sache ist endlich für uns, aber wir können etwas schaffen, das darüber hinausgeht, indem wir erstmal junge Menschen auch Räume geben, das zu denken, das zu entwickeln und das auch zu gestalten. Das finde ich ganz beeindruckend an dieser Hochschule für Gesellschaftsgestaltung.
Ja, und Martin, dass wir auch immer sehen, dass Fragen ja auch in den Generationen vor uns gestellt worden sind, wo wir eben merken, so, wir können die beantworten. Also diese neuromuskuläre Erkrankung ist genetisch in der Familie und sie ist in weiten Teilen weggeredet, psychologisiert worden, Menschen unter Medikamenten und Drogen gesetzt worden, damit sie Ruhe geben, ist kein guter Umgang. Ja, und dieses aufnehmen zu können, dann erstmal in der Generation vorher in Diagnosen zu überführen, ja, ist wirklich eine schreckliche Krankheit, ja, und man kann nichts machen. Und ich als nächste Generation lerne zu sprechen und schaffe plötzlich große Resonanzfelder, selbst mit Leuten mit ganz anderen Erkrankungen, sagen, wir sind ja eine ganz andere Gemeinschaft. Und ich habe eben dieses Trauma, dieses Verstummens, dieses zum Schweigen gebracht werden, bin ich jetzt dabei zu überwinden und kann natürlich gleichzeitig die Kraft haben, dass Sachen, die ich nicht mehr schaffen werde, nicht mehr erleben werde, auch wieder in die nächsten Generationen werden. Und diese Krankheit Dazu Gruppe, vor allen Dingen die ALS, ist eine unterfinanzierte Krankheit. Niemand muss so grausam sterben. Also ist eine gesellschaftliche Entscheidung, auf seltene Krankheiten keine Investitionen zu tätigen. Nur darum geht es, ausschließlich darum. Und das kann ich so deutlich machen, dass es in die nächste Generation geht. Und es wird in 20, 30 Jahren, weil ich vielleicht oder sehr wahrscheinlich etwas gemacht habe, in 30, 40 Jahren Menschen daran nicht mehr sterben müssen. Und das ist doch großartig, weil Hauptsache, es wird an Leiden nicht gestorben, ob es jetzt mich trifft oder einen anderen. Natürlich wäre ich dankbar, wenn die jetzt ein bisschen in die Pötte kommen würden. Darum geht es nicht, ja. Aber diese Visionskraft zu haben, wo geben wir Investments hin, wo wir entscheiden wir uns, ohne zu sagen, davon muss ich was haben. Weil es ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass Menschen das nicht erdulden müssen. Ja. Und so eben zu sehen, ich habe etwas gelöst in einer langen Folge und ich kann wieder einen Samen legen, aber ich kann mich auch davon entbinden, dass ich davon profitieren muss. Ja, sondern ich kann darauf vertrauen und gerade ich, die eine ganze Generation neuer Gesellschaftsgestaltern bilden kann, wo ich jetzt mit Ärzten zusammenarbeiten kann, mit Forschenden zusammenarbeiten kann und es wird daraus neue Formen von Stimme entstehen. Es werden daraus neue Formen des Umgangs mit der Krankheit entstehen. Und ich finde es auf jeden Fall sehr entlastend und auch mit einer unheimlichen Neugier und Freude. Das ist ein Feld, was ich bestelle und ich muss es nicht bewerten, ich muss es nicht wissen. Was ich aber weiß oder wissen kann, ob ich ein fruchtbares Feld bestelle, auf dem was wachsen wird, wenn ich gehe. Die Kriterien, glaube ich, haben wir in allen großen Kulturen herausgearbeitet. Und wenn wir immer nur sagen, ja, also in dem Feld, da wächst maximal mein individuelles Leben und danach ist es eher noch verbrannt oder ausgelaugt, dann fände ich das für mich trauriger, als jetzt zu sagen, ich kann auf meinem Feld noch einen großen Sägerbaum bauen. Und der war auf Mallorca und überall und hat seine Bucketlist. Da sage ich so, schade, nee, lass lieber den Boden annähern, also anreichern.
Ja, da kommt mir so dieser Gedanke, manchmal sagt man ja so, der Mensch lernt nur durchs Leid oder Weisheit, ne? Aber vielleicht gibt's ja noch andere Dinge, zum Beispiel die sich der Verletzlichkeit zu stellen. Ja, also das Leid, das da ist, zu erkennen und auch zu sehen, wenn wir eher dem begegnen, als es zu ignorieren, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine sinnvolle, also dass wir dem Sinn ein Leben geben, wesentlich größer ist.
Ich glaube, wir sind, also zumindest ich bin ja irgendwie wahnsinnig bequem und ich rede ja von Perspektivwechsel und allem Möglichen und man muss ja alles mal so und anders sehen. Aber erst an dem Leid, durch meine Situation, muss ich vorstellen, wenn so Lähmungen auftreten, irgendwo, dann kommt es ja zu absurden Situationen. Ne? Und das ist auch nicht immer lustig. Und gleichzeitig dadurch, dass das normale Leben ja zu einem kompletten Halt kommt, können Menschen entweder im Restaurant plötzlich total barmherzig großzügig werden. Wie kriegen wir die Frau jetzt irgendwo hin, wo sie es bequem hat? Oder eben auch zu sehen, wie wir es auch in der Hochschule haben, wo wir als Leitung sehr, sehr gut zusammenarbeiten, wo die in der Leitung sind, meine beiden Kollegen mich auch versorgen, weil sie am nächsten dran sind, haben wir Möglichkeiten, uns zu begegnen, die andere Präsidialkollegen logischerweise nicht haben, ja? Und ein Leben gestalten zu können, wo man sich komplett in einer Verletzlichkeit begegnet. Wo man dann auch mal sagen kann, so, warum spielst du hier eigentlich Bettvorleger? Weil ich es einfach nicht mehr ins Bett geschafft habe. Und gleichzeitig sich darüber kringelig lachen zu können und dann wieder zu sehen, okay, so, ja, jetzt bist du Präsidentin, wollen wir Hochschule gestalten? Ja, und diese Vielfalt und dieser absolute Humor zu sagen, jetzt bin ich dies, jetzt bin ich das. Und zu sehen, dass Menschen wissen, anerkennen, dass ich absolut leide. Es tut richtig scheiß weh, um zu sehen, wenn es vorbei ist oder da drin, dass dann immer auch wieder neues Leben entstehen kann. Und einmal zu verstehen, dass wirklich geteiltes Leid ein anderes Leid ist. Es ist etwas anderes, völlig alleine irgendwo zu liegen, wo dann auch eher zu sagen, du hast nichts und leidest wie ein Hund. Oder wenn jemand bei dir sitzt und sagt, dir immer freundlich Fragen stellt, die du mit Ja und Nein beantworten kannst, weil du nur noch einen Finger drücken kannst. Es ist ein komplett anderes Leben. Und wenn wir das immer ausblenden und die Kranken wegsperren im Sinne von, komm wieder, wenn du gesund bist. Ja, wenn wir sagen, so, nee, mit Sterbenden wollen wir nichts zu tun haben und das könnten wir nicht. Ich würde mir eine der größten Quellen von Lebendigkeit, von Freude, von Humor nehmen, weil nur hier radikale Perspektivwechsel möglich sind. Ja. Und uns auch gestellt werden, uns neu zu definieren. Und für mich hat es einen unheimlichen Akt von Befreiung. Und interessanterweise sagen Menschen, die mir sehr nahe sind und mich auch in der Verletzlichkeit begegnen, irgendwie wäre es komisch, aber sie würden sich sonst nirgendwo lebendiger fühlen. Weil ein Leben jenseits von Konventionen und von das müsste ich sein und so müsste ich umgehen und das dürfte ich nicht sagen, weil das losgelassen werden kann. Und wenn wir die Orte wieder mehr schaffen und junge Menschen auch erlauben, Kranken, Sterbende näher zu kommen, dann würden immer alle sehen, ich bin auch lange in der Palliativbewegung, viele Leute in den Tod begleitet und es hatte immer eine Intensität und dort wird meist, nein, eigentlich immer mehr gelacht als irgendwo anders. Ja, und wie gesagt, diese Lebendigkeit jetzt in Strukturen, dass wir sagen, nein, lass doch nicht warten, bis wirklich jemand so schlimm erkrankt ist wie ich. Und dann kriegen es drei Leute mit, sondern zu sagen, mit einem Bildungsort das in Programme aufzunehmen, in Institutionen zu übersetzen und Menschen die Konfrontation mit Verletzlichkeit in einem Maße zu erlauben, wo sie davon lernen können. Weil wir haben Verletzlichkeiten im Leben, siehe jetzt die Kriege, siehe Armut, siehe Vertreibung, siehe Vergewaltigung, siehe Gewalt. Das ist zynisch zu sagen, daran kannst du noch lernen. Ja, sondern wirklich zu sagen, wie können wir Orte der Verletzlichkeit bauen, wo es noch möglich ist, dort in ein Neues zu kommen.
Mhm.
Und ich möchte nie so verstanden werden, dass man sagt, ja, ist doch toll, wenn die Leute, ne? Nein. Wir muten im Moment der Welt und vor allen Dingen der Natur Verletzlichkeit zu, die nicht mehr genutzt werden kann als Resonanz, weil sie nämlich erschlägt. Und das ist unsere gesellschaftliche Verantwortung, finde ich, vor allen Dingen in der Bildung. Mischung aus Stabilität und Verletzlichkeit und Freiheit zu ermöglichen, wo Resonanz da ist. Ja, eine Glocke braucht Festigkeit und sie braucht eine Leere, damit sie klingen kann. Und das als Bildungsraum zu bauen, das sehe ich als meine Chance, meine Möglichkeit, das, was ich kann und eben auch als meine Verantwortung.
Ja, ich danke dir und ich hoffe, wir finden viele Sinnlebendigmacherinnen, die diese Glocke mit dir zum Klingen bringen, weil es, glaube ich, ein Klang ist, den wir alle irgendwie auch sehnsüchtig wollen. Ja, und da halt gemeinsam auch einen Weg finden können und vielleicht auch müssen. Wie kriegen wir das in Resonanz? Ja, weil es doch so notwendig ist, sich das anzuschauen, damit umzugehen und vielleicht auch, weil wir es können.
Ja, super. Ich danke dir, Martin.
Ich danke dir, Silja.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns über den Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.